Wenn man Aktien und Immobilienkäufe verheiraten würde, dann käme sowas wie ein Immobilienfonds raus. Allerdings ist das Thema gar nicht so einfach. Es gibt offene und geschlossene Fonds. Es gibt teilweise hohe Vergütungen für die Verwaltung. Es gibt natürlich auch Risiken, die man kennen sollte. Und vor allem die Frage, was tut man, wenn der Fonds Insolvenz anmeldet oder später sogar der Insolvenzverwalter Ausschüttung oder Zahlungen zurückfordert? Die Antworten auf diese Fragen hat die Anwältin Corinna Ruppel von der Kanzlei CDA Legal für mich. Ich würde also sagen, damit starten wir in diese Folge Immobilien einfach machen. Auf geht's! Hi Corinna, vielleicht zum Start einmal ganz kurz und knapp. Wie funktionieren eigentlich Immobilienfonds und gibt es eigentlich Zahlen, wie viel Geld von deutschen Anlegern da rein investiert wurden?
Also zur zweiten Frage, ich habe mal geschaut, aber so richtig verlässliche Zahlen habe ich nicht gefunden. Ich fürchte nur, dass es sehr viel ist, was da drin hängt in diesen Immobilienfonds, sowohl in offenen als auch in geschlossenen. Grundsätzlich mal zur Frage, wie funktionieren Immobilienfonds? Im Prinzip nicht anders, als wenn man eine eigene Immobilie kauft. Nur, dass man halt bei Immobilienfonds einen virtuellen Anteil an einer Immobilie kauft. Das heißt, die Immobilien werden verwaltet, werden vermietet aus den Einnahmen, die dabei generiert werden. Die werden dann an die Anleger ausgeschüttet. Es gibt verschiedene Arten, wie man sich an diesen Immobilienfonds beteiligen kann. Dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall kann man grob mal sagen, es ist nichts anderes, als dass man einen virtuellen Teil einer Immobilie kauft, die bewirtschaftet wird, Erträge erzielt und dann eben ausgeschüttet werden an die Anleger.
Jetzt hast du eben schon eine Unterscheidung gemacht, die, glaube ich, ganz wichtig ist, einmal zu verstehen, nämlich offene und geschlossene Immobilienfonds. Wie unterscheiden die sich denn und wie unterscheiden die sich vielleicht auch in puncto Liquidität?
Ja, also es gibt die offenen Fonds. Der Unterschied ist hauptsächlich darin, wie liquide sie für einen selbst sind. Und auch, welcher Anteil von Immobilien drin verwaltet werden. Also offene Immobilienfonds kann man ganz einfach über seine Bank, Hausbank kaufen. Da werden Immobilienfonds angeboten von verschiedensten Banken. Und da geht man einfach rein und kauft sich den. Offene Immobilienfonds kann man in sehr kleinen Stückelungen kaufen, zum Teil sogar in diesen Sparplänen. Sie haben den Charakter, dass dort eine Vielzahl von Immobilien drin ist, die verwaltet werden. Die Vielzahl der Immobilien aus verschiedensten Bereichen, also Gewerbeimmobilien, Privatimmobilien aus verschiedenen Ländern. Also da gibt es eine Vielzahl von Mischungen, die man sich auch anschauen sollte, wenn man sich entscheidet, in welchen offenen Immobilienfonds man investieren will. Ein geschlossener Immobilienfonds hat meistens nur ein oder zwei Immobilien drin. Das heißt, man setzt sein ganzes Geld auf ein Pferd. Ganz von Anfang an, schon beim Kauf ist man sozusagen dabei und man bleibt über die gesamte Laufzeit drin. Man kann einen geschlossenen Immobilienfonds, einen Anteil nicht verkaufen, im Gegensatz zu einem offenen, er ist absolut illiquide. Es gibt sowas wie einen Zweitmarkt, aber der ist sehr dünn und also grundsätzlich würde ich das nicht deswegen, nur weil es einen kleinen Zweitmarkt gibt, als liquide Investition bezeichnen. Deswegen die Unterschiede hauptsächlich. Ein offener Immobilienfonds aus meiner Sicht hat eine deutlich breitere Risikostreuung, weil verschiedenste Immobilien drin sind, die auch von dem Fondsverwalter verkauft werden können und neu gekauft werden, wenn er das für sinnvoll hält. Bei einem geschlossenen Immobilienfonds wird einmal auf ein Pferd, also auf eine Immobilie gesetzt oder vielleicht auch zwei und dabei bleibt. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass bei einem offenen Immobilienfonds die Ausschüttung aus dem tatsächlich erzielten Ergebnis kommen. Ja, also wenn die Immobilie nichts bringt, weil sie leer steht, wird man so gut wie keine Rendite am Ende des Jahres kriegen. Bei einem geschlossenen Immobilienfonds ist der Unterschied der, dass von Anfang an feststeht, welche Ausschüttung man wann bekommt. Also heute wird mir schon gesagt, und in einem Jahr kriegst du 1.000 Euro, im zweiten Jahr kriegst du 1.000 Euro und im dritten Jahr kriegst du 1.000 Euro. Wieso wird das so gemacht? Das ist ein bisschen auch Vergangenheitserzählung, aber viele mögen ja vielleicht noch in geschlossenen Fonds investiert sein. Wieso wird diese feste Ausschüttungsversprechen gemacht? Diese geschlossenen Immobilienfonds im Gegensatz zu offenen Fonds sind steuergetrieben. Das heißt, bei geschlossenen Immobilienfonds wurde einem nicht nur versprochen, dass man feste Ausschüttung bekommt, sondern auch, dass man am Anfang die negativ steuerlich geltend machen kann, weil man nämlich am Anfang Verluste erzielt. Das heißt, und zwar Verluste nicht im Cash, die schwimmen oftmals in Cash, ja, sondern Verluste nach der G&V. Die G&V ist nämlich negativ, grob negativ, weil am Anfang natürlich sehr viele Verluste abgeschrieben werden können. Die ganzen Abschreibungen, die man machen kann, die Anschaffungskosten und so weiter. Ja, sodass also die G&V wirklich richtig tiefrot ist, oben extrem viel Cash und unten kommt ein Minus raus, was für viele Leute schon schwierig zu verstehen ist. Also das ist der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen. Man bekommt von Anfang an eine fest versprochene Ausschüttung, die auch wenn alles gut geht, aus dem Cash heraus generiert werden kann. Während bei den offenen Fonds bekommt man nur das, was kommt. Also da wird einem nichts versprochen. Das denke ich, ein paar Unterschiede kommen wir später vielleicht nochmals zu. Das denke ich ist erstmal der große Unterschied. Offene sind liquide, geschlossene sind illiquide. Bei offenen kriegt man, was einem zugeteilt wird. Bei geschlossenen wird es oft vorher festgelegt. Machen wir uns nichts vor. Und der Offene hat weniger Risiko, weil er auf viele setzt und auch kaufen und verkaufen kann. Der Geschlossene hat größeres Risiko, weil er auf einen setzt. Wenn da natürlich keine Mieten kommen, weil das leer steht, das Ding, da gibt's natürlich die Ausschüttung gar nicht. Ja, und das ist den meisten passiert. Da gab's 2-3 Jahre gab's Ausschüttungen, danach gab's nichts mehr. Offene Fonds können eigentlich selten insolvent gehen. Geschlossene relativ flott, ja, wenn die eine Immobilie nichts mehr hat. Man redet manchmal auch bei offenen Fonds von einem sogenannten geschlossenen. Ja, das kann auch mal passieren, dass der geschlossen wird. Und zwar dann, wenn er auch in Probleme gerät und sozusagen die Struktur eingefroren wird. Ja, also man kommt nicht aus. Aber das ist mal in Zeiten der Immobilienkrise passiert. Credit Suisse hatte mal so einen. Aber selbst da war es so, man konnte die zwar nicht mehr verkaufen, man hat aber tatsächlich immer noch Ausschüttung gekriegt. Und die haben halt einfach nur gesagt, wir können nicht mehr so viel zurückkaufen von den Fonds, von den Anteilen, deshalb machen wir die jetzt mal zu. Aber man hat immer noch Ausschüttung gekriegt und man hatte das steuerliche Problem nicht, dass man bei geschlossenen dann unter Umständen hat.
Jetzt bin ich ja gerade mit einer Anwältin, das heißt, eine Frage liegt ja auch nahe, nämlich welche rechtlichen Rahmenbedingungen und Regulierungen gelten denn für solche Immobilienfonds in Deutschland eigentlich?
Ja, gibt reichlich. Ja. Also reichlich so viel, dass sie auch uns Anwälte oftmals verwirren. Aufgrund der großen Immobilienkrise ist natürlich, es war so 2010, 11, so, müsste ich nochmal überlegen, ist schon so lange her, sind auch reichlich neue Vorschriften ergangen. Nicht nur aufgrund der Immobilienkrise, überhaupt die ganzen geschlossenen Fonds hatten mal eine Zeit ganz große Schwierigkeiten. Ich nenne nur als Stichwort Containerfonds, Schiffsfonds, Flugzeugfonds, was man alles reingesteckt hat in die Dinger, unglaublich. Jedenfalls gab es dann viele Regularien in der Zeit. Das größte ist das Kapitalanlagengesetzbuch 2013. Das war die größte Neuerung. Das ersetzte das sogenannte Investmentsteuergesetz. Dann gibt es diverse Anlegerschutzgesetze. Es ist zwar kein Gesetz, aber in den Rahmenbedingungen drin hat auch die BaFin eine sehr große Verantwortung. Das ist so mal so grob die Rahmenbedingungen, die man hat, ja. Das Wichtigste aus meiner Sicht derzeit ist sicherlich das Kapitalanlagengesetzbuch. Da versuchte, ob es gelungen ist, weiß ich nicht, will ich mir jetzt gar keine Meinung drüber bilden. Das versuchte, möglichst alles in ein Gesetz reinzubringen, ja, möglichst alles zu behandeln. Also in dem Kapitalanlagengesetzbuch werden auch diese ETFs behandelt. Das ist jetzt nicht unser Thema heute, ja. Aber unter anderem ist ein Thema auch die sogenannten alternativen Investmentfonds. Darunter fallen auch unsere Immobilienfonds. Das Kapitalanlagengesetzbuch unterscheidet im ersten Mal eben zwischen diesen Wertpapierfonds, nenne ich die jetzt, die ETFs, und zwischen den sogenannten Nicht-Wertpapierfonds. Das sind diese alternativen Investmentfonds. Und das sind eben Containerschiffe, ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Und unterscheidet dann wieder eben auch in die geschlossenen und offenen, die wir gerade eben schon hatten. Und unterscheidet dann jeweils auch nochmal, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, zwischen sogenannten Spezialfonds und Publikumsfonds. Denn der einfache Verbraucher, so wie wir, ja, der darf zum Beispiel nicht in Spezialfonds investieren. Und je nachdem, wie professioneller das wird, desto, ja, würde ich mal sagen, lockerer sind die Regeln. Und man versucht natürlich bei Publikumsfonds, wo Verbraucher drin involviert sind, das etwas strenger zu regeln und da ein bisschen genauer von außen drauf zu schauen. Von den Zuhörern hier denke ich jetzt nicht, dass wir irgendeinen haben, der im professionellen Bereich unterwegs ist. Das sind so bei den Millionen Investitionen. Aber Semiprofessionelle, denke ich, könnten schon mal dabei sein, nur damit man weiß, wie man eingegliedert wird. Semiprofessionell ist man nach dem Gesetz, wenn man in eine Anlage 200.000 Euro investiert. Und dann mit dem, das ist natürlich das Schönste, finde ich, mit dem Anbieter vereinbart schriftlich, dass man semiprofessionell ist. Inwieweit das jetzt sinnvoll ist, das würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Wenn man das nicht unterschreibt, dann muss man eben nachweisen, dass man irgendwie 10 Millionen investiert, ja. Aber ich meine, wie schnell ist jetzt unterschrieben, dass man jetzt semiprofessionell unterwegs ist und 200.000 mag der ein oder andere Hörer vielleicht auch mal in ein Ding investiert haben. Ansonsten sind wir hier Privatanleger, denke ich, die auch nicht wenig investieren, ja. Also ich finde 50, 100.000 Euro auf ein Pferd zu setzen, okay. Also da müsste man sicherlich noch reichlich anderes haben, bevor ich irgendwem sage, tu das. Das sind die sogenannten Privatanleger. Ja. Und da ist es halt wichtig, Ziel des Gesetzes ist, dass diesen Privatanlegern eben nur das vermittelt werden darf, verkauft werden darf, was zu ihm individuell
passt. Ja, denn man kennt das ja auch, wenn man sich selber einschätzt bei einem Broker seiner Wahl oder sowas. Da werden einem ja relativ viele Fragen gestellt. Hat man Erfahrung hier? Hat man Erfahrung
Ja.
Und ich sage jetzt mal so unter uns, das scheint ja jetzt nicht besonders kontrolliert zu werden, was man da angibt.
Hey.
Deshalb ist es erstmal relativ einfach, vermutlich, insofern dann sich selber einzuklassifizieren, wenn man das dann gerne machen möchte.
Genau. Und wie gesagt, dieses Gesetz schrieb zum Beispiel vor, dass die eine Erlaubnis brauchen von der BaFin. Bitte nicht dem Irrglauben unterliegen, dass die BaFin die tatsächlich prüft. Ja, also die guckt sich jetzt nicht an, ist das wirtschaftlich und ist die Immobilie in Ordnung. Also die guckt eigentlich nur mehr, sind die Rahmenbedingungen gesetzt? Ja. Sind die und die Angaben gemacht im Prospekt und so weiter? Ja. Aber sie steuern, also sie werten das nicht ein und sagen schon gar nicht, nee, das ist viel zu gefährlich. Also das machen sie nicht. Ja. Dazu sind die auch meiner Ansicht nach viel zu überlastet. Also es müssen Angaben zur Geschäftsführung gemacht werden, zur Verwaltungsstruktur. Es muss eine externe Kontrollstelle eingerichtet werden, eine sogenannte Verwahrstelle. Bei Immobilien kann das eine Rechtsanwaltskanzlei sein, die von außen drauf schaut. Es muss was zum Risikomanagement gesagt werden. Das Prospekt muss erstellt werden und von der BaFin genehmigt, wobei auch diese Genehmigung sich nur darauf bezieht, sind die erforderlichen Angaben gemacht. Ja. Die Vermittler müssen zugelassen sein für den Vertrieb. Mittlerweile müssen sie zum Glück auch eine Haftpflichtversicherung haben, ja, sodass, wenn da was nicht passt, dass das funktioniert. Ja, das Prospekt muss gegeben werden. Was habe ich noch überlegt, was noch so interessant sein könnte? Ja, hauptsächlich das Prospekt mit den Risiken und Chancen. Ich rate immer, die Chancen zu missachten und sich nur die Risiken anzuschauen, weil die Chancen sind immer ganz toll, die Risiken sind klein, aber die Risiken sind aus meiner Sicht das, was es ist. Und als Anleger sollte man sich nicht nur bei Immobilienfonds, sondern generell fragen, schaffe ich es? Bereiten mir das schlaflose Nächte, wenn das Investment weg ist? Ja. Und Immobilienfonds, geschlossene, sind riskant. Gar keine Frage. Ja. Das dazu, was das Kapitalanlagengesetzbuch so macht, also es versucht, das Ganze zu regeln, in Rahmen zu bringen, so ein bisschen diesen Wildwuchs, dieses Graue, so ein, was hieß ja mal grauer Kapitalmarkt, das so ein bisschen ins Licht zu rücken, ja, ins Scheinwerferlicht und sicherlich auch etwas mehr Reputation da wieder hinzubringen. Bei der großen Überschrift Anlegerschutzgesetze, da ist zum Beispiel zu nennen, dass jetzt dieses Beratungsgespräch stattzufinden hat, dass es schriftlich stattzufinden hat, dass Telefontermine, Beratungstermine aufzuzeichnen sind, all dies. Auch hier rate ich dazu, nicht einfach zu unterschreiben, sondern zu gucken, was man unterschreibt und bitte eine Kopie zu verlangen. Ja. Wie ich überhaupt rate, immer einen Zeugen dabei zu haben, wenn man irgendwo hingeht und sich was vermitteln lässt. Ja, das ist im Prinzip so die Grundzüge der rechtlichen Rahmenbedingungen, die natürlich unzählig vielzählig sind. Ja,
ja, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich ad hoc mehrere Vorlesungen mitfüllen, wenn man da...
Genau.
Deshalb soll uns das an der Stelle wahrscheinlich einfach mal kurz reichen. Über Risiken hast du ja eben auch schon mal gesprochen, gerade in Bezug auf offene und geschlossene Fonds. Jetzt sagen wir mal, ich möchte als Anleger investieren in dieses Feld. Kann ich denn irgendwie im Vorfeld erkennen, ob ein Immobilienfonds auch in Schieflage geraten könnte? Oder ja, was letztlich bedeutet das für mich, wenn so ein Immobilienfonds in finanzielle Schwierigkeiten gerät und das vielleicht mal ein bisschen?
Also kann man das erkennen? Das ist so eine Sache, ja. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Nachher wussten wir es alle besser. Wer hätte vor der Immobilienkrise gedacht, dass es mal eine Immobilienkrise gibt? Wer hätte jetzt gedacht nach Corona, dass die Gewerbeimmobilien mal alle massenhaft leer stehen, die Büroflächen alle zu groß sind, weil viele ins Homeoffice gehen und die Firmen nicht mehr so große Büroflächen brauchen? Also ich denke, man muss eben vorher genau sich schauen, in welche Immobilie investiere ich. Also gerade wenn es nur ein oder zwei Immobilien sind. Man muss sich anschauen, wer verwaltet die Immobilie, was sind die Nebenkosten. Denn eins darf man nicht vergessen. Ich habe am Anfang so lapidar gesagt, man investiert in einen Teil einer Immobilie. Eine Immobilie verwaltet man selbst normalerweise oder man hat höchstens zwischen sich und der Immobilie eine Hausverwaltung. Hier hat man, habe ich ja auch gerade schon gesagt, was so alles noch gemacht werden muss, eine Verwahrstelle, eine Risikostelle und dieses und jenes. Man hat hier unendlich viel mehr Kosten, als wenn man direkt in eine Immobilie investiert. Also sollte man sich die Kostenstruktur anschauen. Kann denn so eine Immobilie diese Kosten überhaupt decken? Denn Immobilien ist sicherlich ein sicheres Investment, eine Immobilie, aber es ist tendenziell keins, das brutal viel Rendite abwirft. Ja, also gibt mal so heiß, wo es so besonders viel ist, aber jetzt sehen wir ja, dass wir eher wieder in die Talsohle kommen. Also vielleicht auch sich mal Alternativszenarien errechnen. Was ist denn, wenn diese Immobilie mal ein halbes Jahr leer steht? Ja, oder dieses oder jenes. Mal überlegen, reicht es dann auch? Ich fürchte, dass die meisten zum Ergebnis kommen, dass es keine gute Idee ist, da rein zu investieren. Also man sieht schon meine Tendenz. Liegt sicherlich daran, dass ich auch nur die Gescheiterten auf dem Tisch habe. Aber wie gesagt, ja, da einfach mal überlegen, sich die Immobilie anschauen, schauen, wo ist sie? Ja, würde ich mir diese Immobilie kaufen von meinem eigenen Geld, wenn ich es könnte? Ja, schauen, wie hoch ist denn der Fonds verschuldet? Das ist jetzt heute nicht mehr so ein Problem, aber die Alten waren zum Teil sehr hoch verschuldet, also da waren noch die Banken drin. Und da man ja eine eigentümerähnliche Stellung hat, ist man immer hinten dran. Also ansonsten würde ich sagen, der Durchschnittsbürger, der einen Immobilienfonds investiert, der kann es kaum erkennen, dass da eine Schieflage kommt. Ja. Und wenn sie kommt beim geschlossenen, ja, da ist man halt dann schon investiert, wenn einem langsam klar wird, dass das doch nicht so toll ist.
Gut, ein Thema, was man bei diesen Immobilienfonds ja tatsächlich hat, ist ja einmal, hast du schon gesagt, die Erträge, die laufend erwirtschaftet werden. Das andere ist natürlich aber auch der Wert der Immobilien, die da zu Buche steht. Und jetzt kriege ich ja entweder ein Problem, wenn Immobilien lange leer stehen und keine Erträge mehr kommen, oder ich bekomme ein Problem, wenn diese Immobilien, die in dem Fonds sind, massiv abgewertet werden, was ja auch passiert oder passiert ist. Wenn jetzt so ein Immobilienfonds in die Insolvenz geht, welche rechtlichen Schritte kann ich denn als Investor dann überhaupt noch unternehmen oder was müsste ich auf dem Schirm haben?
Also bei geschlossenen Immobilienfonds kann man relativ wenig machen, wenn der erste Mal in der Insolvenz ist. Man hat ja eine Eigentümerstellung. Meistens ist es ja eine Kommanditistenstellung, die man hat. Ja. Und der Fonds meldet Insolvenz an. Es wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Und dann läuft das ganze Schema nach dem Insolvenzrecht. Und das Insolvenzrecht in Deutschland ist ein sehr thematisches Gesetz, würde ich sagen. Also sehr starres Gesetz. Es hat auf dem Schirm den Gläubiger. Den gilt es zu schützen, für den soll so viel wie möglich Geld eingesammelt werden. Wer ist bei geschlossenen Immobilienfonds der Gläubiger? Nicht der Anleger. Ja, der Anleger ist Eigentümer oder Gesellschafter in dem Fall, ja, was ja ein Eigentümer ist. Ja, und oder Gesellschafter ähnlich, also Kommanditist halt. Jedenfalls, da es heißt, geschützt werden, so heißt sich das anhört, die Banken. Ja, und vielleicht mal so der ein oder andere Zulieferer für die Immobilie, aber was gibt es da viel? Und jetzt kommt das Härteste, auch noch die, die den ganzen Fonds verwalten. Ja, also ich habe Immobilienfonds gesehen, die in der Insolvenz waren. Da haben die schön jedes Jahr weiterhin ihre hohen Kosten für die Verwaltung zur Tabelle angemeldet. Ja, wo ich mir sage, also geht's noch. Ja, wirklich. Die, die es in die Krütze gefahren haben, die verwalten den auch noch weiter in der Insolvenz und verdienen immer noch Geld. Ja, also da bin ich, muss ich sagen, geht mir die Hautschnur hoch. Diejenigen, die ihn aufgelegt haben, die haben ganz am Anfang ihr Geld bekommen, die haben auch kein Problem. Also im Prinzip hat ja der Anleger das Problem. Und er kann kaum was tun. Er ist nicht Gläubiger, das heißt, er kann nicht versuchen, irgendwie in den Gläubigerausschuss zu kommen oder sonst was. Und er kann eigentlich nur zuschauen, wie sein Geld verbrennt. Ja, mehr nicht. Dass es so leid mir das tut, das ist dann so. Ja, deshalb umso wichtiger Augen auf bei der Wahl des Fonds, wo man sein Geld reinsteckt. Und bitte, bitte, bitte nicht so hohe fünfstellige Summen.
Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Jetzt hast du ja gesagt, okay, als Investor hat man bei der Insolvenz eh schon mal ein Problem, überhaupt da irgendwas wiederzusehen oder das anzumelden, weil man ja Eigentümer ist und jetzt man glaubt ja in dem Sinne. Jetzt gibt's ja sogar vielleicht noch den Extremfall, nenne ich es mal. Ich habe regelmäßige Ausschüttungen bekommen und wie ich das verstanden habe, gibt's ja auch die Möglichkeit für Insolvenzverwalter dann hinzugehen und solche Zahlungen in einem gewissen Zeitraum auch wieder zurückzufordern. Kommt das tatsächlich auch in solchen Konstrukten vor? Und wenn sowas passiert, was mache ich denn da?
Also, ja, es kommt vor. Und das sind die Dinge, die wir hauptsächlich auf unserem Tisch haben. Es kommt in großen, rauen Mengen vor. Und da ist es wie folgt. Grundsätzlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man sich als Kommanditist beteiligt hat, dann haftet man mit seiner Einlage. Also man kann sich innerlich schon mal von seiner Einlage verabschieden. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es regelmäßige Ausschüttungen gibt, die aber nicht gewinnbasiert sind. Ja, und zwar Gewinn nach der G&V. Wenn ich als Eigentümer irgendwo Geld reinstecke in eine Firma und ich hole Geld raus, obwohl die Firma dies nicht als Gewinn generiert hat, ist mir ja klar, dass meine Einlage reduziert wird. Weil im Prinzip ziehe ich ja nur meine Einlage raus, wenn ich den Gewinn nicht generiert habe. Das heißt, wenn ich diese gewinnunabhängigen Ausschüttungen am Anfang bekomme, ja, das heißt, ich bekomme die Ausschüttung und mache noch Abschreibungen geltend, wenn ich die bekomme, reduziert das im Prinzip meine Einlage wieder. Wenn ich also im ersten Jahr 10.000 habe ich investiert und kriege im ersten Jahr 1.000 zurück, die nicht durch Gewinn gedeckt sind, dann ist meine Einlage nur noch 9.000, die da drin steht. Und wenn es dann zur Insolvenz kommt, dann kommt der Insolvenzverwalter und sagt, hey, du hast deine Einlage nicht voll getätigt, gib mir die 1.000 Euro zurück. Ja, damit da die 10.000 wieder drinstehen als Einlage. Ich habe durchaus auch schon Fonds gehabt, die tatsächlich auch einen Teil, wo gar nicht alles gewinnunabhängig war, sondern tatsächlich auch ein Teil durch Gewinn gedeckt war. Das muss man sich dann anschauen. Das heißt, der Kunde zahlt seine Einlage und er bekommt darauf wieder was zurück, was nicht durch Gewinn gedeckt ist. Das heißt, das ist der erste Punkt, den man prüfen muss. Der zweite Punkt, den man prüfen muss, ist, reicht denn das Cash, das in der Gesellschaft ist, nicht aus, die Gläubiger zu befriedigen? Ja? Gläubiger sind hauptsächlich bei Immobilienfonds Banken, die natürlich neben der Tatsache, dass sie Gläubiger sind, ja auch meistens eine Sicherheit an dem Grundstück haben. Wenn das Grundstück dann verwertet wurde und in Zeiten, als die Immobilienpreise so gesunken sind, hat das oftmals nicht das ausstehende Darlehen decken können. Dann hat die Bank noch eine offene Forderung, die muss gedeckt werden. Der Insolvenzverwalter, seine Aufgabe ist, den Gläubigern möglichst voll zu befriedigen. Das heißt, er geht zu den Anlegern und sagt, gib die Einlage zurück. Und das kann er so lange machen, bis er genügend Geld in der Kasse hat, um die offenen Forderungen der Gläubiger zu bedienen. Was dann auch meistens die Fondsverwaltung ist, ja, die er auch so fleißig noch während der Insolvenz verwaltet hat. Und man sieht, ich finde, da ist es irgendwie nicht ganz richtig. Jedenfalls, da ist der erste Punkt. Man muss also schauen, ist da nicht genügend Geld in der Kasse? Und da fängt ein bisschen ein Windturbinenbrennen an. Wenn man nämlich die Hoffnung hat, ich hatte das durchaus auch schon, die Fälle, die Hoffnung hat, dass der Insolvenzverwalter gar nicht mehr so viel Geld braucht. Also angenommen, es schwirren eine Million Ausschüttungen draußen rum. Der Insolvenzverwalter braucht aber nur 500.000, ja, um dann den Gläubiger zu bedienen. Dann versucht man sich möglichst lange in der Ecke zu verstecken, in der Hoffnung, dass er einen nicht findet, bis er die 500.000 woanders eingesammelt hat. Ja, hatte ich tatsächlich auch schon, sogar schon kurz vor Gerichtstermin wurde gesagt, oh, wir haben jetzt genügend Geld, ja, wir brauchen eures nicht mehr. Ist ja auch wieder ein bisschen unfair, ja. Manche Anleger können ihre Ausschüttung behalten und andere Anleger, die müssen bezahlen. Es gibt nämlich keinen internen Ausgleich. Also ist theoretisch schon, praktisch können sie es natürlich vergessen, ja. Von daher gesehen, also das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, gucken, ist es nicht vielleicht schon verjährt, der Anspruch des Insolvenzverwalters? Denn manche Anleger waren über einen Treuhänder beteiligt und da gibt es eine relativ kurze Verjährung von 3 Jahren. ab dem Zeitpunkt, wo man sehen kann, dass das Ganze in die Grütze fährt. Und das kann man meistens sehr früh, ja, lange vor der Insolvenz schon. Also das ist auch nochmal so ein Thema, so ein paar Punkte, die man prüfen muss. Und auch hier sieht man wieder, das Leben ist nicht gerecht, ja. Manche erwischt's und manche erwischt's nicht. Trost für alle, es erwischt alle meistens ein bisschen, ja. Also es kommt keiner ungeschoren davon. Und gerade eben haben wir ja wieder ein paar größere Pleiten bei Immobilienfonds, diese Projektgeschichten, die man kennt. Also da wird es mit auf Dauer immer weitergehen bei den Immobilienfonds, ja, und der Immobilienbeteiligung. Sobald man nur in ein oder zwei Projekte investiert und überlässt die Verwaltung anderen, ist man natürlich auch auf andere angewiesen.
Okay. Jetzt hast du es eben so schön gesagt, man kann oft schon vorher sehen, dass es in die Grütze geht, bevor es da in wirkliche Insolvenz geht. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für Anleger, die jetzt vielleicht da gerade ein mulmiges Gefühl bekommen haben? Vielleicht gar nicht so eine gute Idee, hier das weiterzumachen, oder ich habe da ein schlechtes Gefühl, wie das hier weitergehen könnte. Was können die zu dem Zeitpunkt dann vielleicht noch machen, sofern es noch nicht über Insolvenz ist und sofern man denkt, ich sollte aber was machen?
Also man kann versuchen, es gibt so einen Zweitmarkt. Man kann versuchen, auch für geschlossene Fonds, ja. Man kann versuchen, die auf dem Zweitmarkt zu verkaufen. Auf dem Zweitmarkt tummeln sich natürlich hauptsächlich professionelle Leute rum, die vielleicht irgendwie Interesse an dieser Immobilie haben, weil die in deren Portfolio passen würden, ja. Also kann man versuchen, das an die zu verkaufen. Die wissen aber sehr genau, was sie bezahlen für dieses Ding, ja. Und das kann man versuchen. Die meisten werden wahrscheinlich davon Abstand nehmen, weil sie sagen, oh, da habe ich so einen Riesenverlust, ja, weil sie es dann doch wieder nicht trauen, ja, also so irgendwie so dieses Dankkostbuyer. Ich habe doch schon so viel rein, jetzt soll ich noch mehr verlieren, ja. Und bedenken nicht, dass sie in Zukunft noch mehr verlieren werden. Das ist das eine. Also man kann schauen, ob man da was findet. Dazu ist aber zu sagen, dass man nach dem Gesetz gegenüber dem Insolvenzverwalter nicht rauskommt, was die Ausschüttung, die Rückerstattung betrifft. Man hat nämlich eine Nachhaftung, wenn man rausgeht aus der Gesellschaft, von 5 Jahren. Da muss man dann versuchen, dass man mit dem Käufer dann auch noch vereinbart, dass der einen von der Nachhaftung freistellt. Primär haftet man zwar dem Insolvenzverwalter gegenüber, aber man kann sich dann umdrehen und zum Käufer sagen, du musst mich jetzt davon freistellen, so dass man natürlich dann wieder auf die Liquidität auch des Käufers angewiesen ist. Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Man sieht, es ist schwierig, wenn man einmal drin ist, da wieder rauszukommen.
Auf jeden Fall bei geschlossenen Fonds. Bei offenen Fonds könnte man es dann ja wirklich tatsächlich, wenn man sagt, okay, ich möchte es nicht mehr haben, ich akzeptiere vielleicht jetzt auch den niedrigen Kurs, den ich gerade habe, und schreibe meine Kosten, die ich bisher hatte, vielleicht innerlich ab. Die kann man prinzipiell dann einfach weiterverkaufen, solange der Markt liquide ist.
Ja, genau. Solange der Markt liquide ist, wird sich da jemand finden. Solange der auch nicht geschlossen ist, der offene, ja, wird man die auch noch über die Fondsgesellschaft natürlich immer wieder zurückgeben können. Ja, also auch das, die machen das schon, weil sobald die das mal nicht machen, dann haben sie natürlich ein Problem. Ja. Also von daher gesehen, das ist nicht bei offenen nicht das Problem. Wie gesagt, gegenüber offenen bin ich auch nicht so kritisch. Ja. Nur gegenüber allen, wo man eben nur, das gilt auch nicht nur für Immobilien, sondern für alle anderen Sachen auch, wo man nur in ein, zwei Objekte investiert, ja, werde ich halt kritisch. Und wenn wir Immobilien noch weit fassen, haben wir ja noch eine ganz große Pleite auch in Deutschland gehabt, jetzt in letzter Zeit, das war die UDI. Die haben investiert in Biokraftanlagen und so Sachen. Ja, ist ja irgendwo auch eine Immobilie, wenn man so will. Und da sind die Leute auch massenhaft pleite gegangen, weil sie vertrauen auf jemanden anderen, der das muss das verwalten, der muss das Know-how haben. Hat er das? Das wissen sie doch nicht.
Ja, ich glaube tatsächlich unterm Strich ist deine Meinung zur Sinnhaftigkeit dieser Investments dann auch teilweise relativ gut rausgekommen, um es mal so zu sagen.
Ich warne immer davor, steueroptimiert zu denken, und das ist unheimlich steueroptimiert verkauft worden, ja. Und das gilt für alle Investments. Da wackelt der Schwanz mit dem Hund, ja. Über Steuersparen erwirtschaften man keine Gewinne aus meiner Sicht, ja.
Ich kann ja auf jeden Fall zum Schluss vielleicht mal sagen, wer der Themen hat, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder der Fonds schon in die Grütze gegangen ist und der da Themen hat oder sich beraten lassen möchte, dem lege ich auf jeden Fall deine Adresse auch gerne mal nahe. Wer da den Kontakt sucht, der findet die Infos auch in den Shownotes. Und da bedanke ich mich jetzt erstmal ganz lieb für deine Zeit, Corinna, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, hat mich auch gefreut.
Was nehmen wir jetzt aus dem Gespräch mit Corinna Ruppel entsprechend für die Urbio Takeaways mit? Wenn Immobilienfonds in die Insolvenz gehen, hat man als Anleger oder Anlegerin sehr schlechte Karten. Sofern man die Ausschüttung nicht gewinnbasiert, sondern festgeschrieben bekommen hat, dann kann der Insolvenzverwalter die grundsätzlich sogar bis zur Höhe der Einlage zurückfordern. Damit es aber gar nicht so weit kommt, sollte man sich anschauen, in was man genau investiert, also welche Immos sind drin, wo liegen die Immobilien, wie hoch ist die Gebühr für die Verwalter und so weiter. Wenn man da später als Anleger kalte Füße bekommt, dann gibt es bei geschlossenen Fonds noch eben maximal einen Zweitmarkt, auf dem man aber an Profis verkauft und eben mit Abschlägen leben muss und eventuell im Insolvenzfall trotzdem noch ein Risiko trägt. Bei offenen Fonds gibt es normalerweise Möglichkeiten, die Anteile auch wieder zu verkaufen, teilweise sogar an den Fonds selbst zurück. Ein weiterer guter Tipp: Man sollte das Ganze nicht als Steuersparmodell kaufen und sich darüber den Gewinn schön rechnen. Das ist auch ein Tipp, den ich auf normale Immobilien auch anwenden würde. Klar gibt es auch den Cashflow nach Abschreibung und nach Steuern, aber wenn das der einzige Punkt ist, warum das Investment interessant ist, würde ich vielleicht eine andere Immo wählen. Das an der Stelle aber auch nur meine Meinung. Wenn du als Investor in Immobilienfonds rechtliche Hilfe brauchst, insbesondere im Insolvenzfall, dann melde dich gerne bei Corinna von CDA Legal. Die Kontaktdaten und den Link findest du in den Shownotes. Das war's dann auch für heute. Und das war auch unser kleiner Exkurs in die Welt der Immobilienfonds. Mach's gut, bis bald. Ciao.